Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie ihr vielleicht an dieser Folgenbeschreibung schon gesehen habt, gibt es hier heute eine ganz, 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 ganz besondere Folge. Und zwar eine, die ich selber mir auch schon irrsinnig lange gewünscht habe. Und ich habe tatsächlich so lange schon in meinem verrückten Kopf mit diesem Gedanken gespielt, dass ich unbedingt mal gerne jemanden hätte, der uns diese Geschichte aus erster Hand erzählen kann. Und ja, heute ist es endlich soweit und ich hoffe, dass ihr euch alle super über diese Folge freut, so wie ich, und sehr gespannt heute zuhört. Ich selber bin natürlich auch sehr gespannt und ich möchte im Voraus sagen, das wird keine gewöhnliche Folge wie immer, sondern wir machen heute eine kleine Folge, in der es 4 bis 5 Kapitel geben wird, damit das alles ein bisschen übersichtlicher für euch wird. Also ihr werdet heute die komplette Geschichte von vorne bis hinten hören. Und ja, außerdem ist die zweite Premiere, dass ich jetzt endlich mal zum zweiten Mal jemanden hier in diesem Podcast tatsächlich habe, außer den Sascha, den ihr ja schon kennt, immer zur Geburtstagsfolge. Und ja, wir sind heute alle gespannt, wie diese Folge hier enden wird und was wir hier zu hören kriegen. Und meinen heutigen Gast kennt ihr vielleicht schon am Namen, aber ich würde sagen, er stellt sich jetzt im Voraus einfach nochmal kurz selber bei euch vor. Hallo!
Ja, hallo. Ja, ich bin der Trespassing Experience und ja, freue mich, dass ich jetzt zum zweiten Mal hierher kommen durfte.
Und ich freue mich heute, dass du schon wieder hier bist, wie ich dir schon im Voraus gesagt habe, und habe natürlich alle meine Pläne über Bord geschmissen, weil ich unbedingt diese Folge heute machen wollte. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du uns heute hier erzählst. Und ich würde sagen, jetzt starten wir doch einfach mal mit dem ersten Kapitel, wie ihr, kann ich sagen, weil ihr ja eine Gruppe wart, die diesen Plan durchgezogen hat quasi, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, beziehungsweise wann hattet ihr diesen Einfall, dass ihr das gerne machen würdet?
Das kann ich so genau gar nicht betiteln. Also ich hatte ja erstmal unabhängig alleine das, das Bedürfnis, da praktisch hinzugehen. Habe auch das Umfeld schon das ein oder andere Mal ein bisschen voll genölt damit. Und irgendwann wurde ich halt dann von den anderen beiden Jungs gefragt, ob ich da mit will. Die hatten das dann vor. Und dann war ich natürlich sehr verlockt. Also ich habe nicht auf Anhieb zugesagt. Aber da es mein Traumspot war, ist das natürlich mir auch nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich kam irgendwann zu dem Schluss, wenn ich nicht mitgehe, dann werde ich mir sowieso hinterher in den Arsch beißen. Und gleichzeitig war mir natürlich auch klar, dass solange ich einen Schritt mitmache, also wenn ich die Planungen so ein bisschen, wenn ich da mitspreche und so, dann rutsche ich da automatisch rein. Also heute sage ich, okay, ich bin interessiert und dann weiß ich, ich bin morgen automatisch in Kasachstan gelandet. Ja, das hat sich dann eben dadurch dann Schritt für Schritt, ist man immer tiefer reingerutscht und so war es dann auch.
Mitgehangen, mitgefangen, oder?
Gruppenzwang, ne? Kennt man.
Und ich kann mich so gut an die Folge mit dem Sepp erinnern und dass ich zu ihm gesagt habe, weißt du was, als einer der wirklich wenigen sehe ich euch wirklich, dass ihr das durchzieht und das macht. Und als ich diese Bilder, also wir beide hatten ja auch ein bisschen hin und her geschrieben davor, und als ich dann wirklich diese Bilder bei dir gesehen habe, habe ich mir gedacht, hey, das gibt's nicht. Das kann nicht sein, die sind so krass, einfach, dass sie das jetzt wirklich durchgezogen haben. Und Kudos an euch alle, also ich hab's ja vorhin schon gesagt, ihr seid einfach hyper, mega krass, weil ihr immer so krasse Dinge einfach macht. Ja, und dann wäre fast schon das zweite Kapitel, wie war denn eure Planung? Also ich würde mal gerne wissen, was da eigentlich alles dahinter steckt. Wie plant man diesen Trip?
Also im Grunde sind das zwei Teile. Man braucht natürlich einmal Informationen, wie bei jedem Spot. Bei dem ist das ein bisschen umfangreicher. Und zum anderen braucht man ein Training. Das hat man normalerweise nicht. Die Informationen, da haben die anderen beiden Jungs viel Arbeit geleistet. Ich habe natürlich mein Bestes getan, auch das ein oder andere herauszufinden. Ich hoffe, es hat was beigetragen. Und trainingstechnisch muss man halt irgendwann mal anfangen zu laufen. Das ist das Wichtige. Da war es am Anfang ein bisschen schwierig, sich dann mal zu planen, dass man auch mal anfängt mit Laufen. Man will ja nicht zu früh anfangen. Und ja, so ergibt sich das dann. Und im Endeffekt haben wir dann erst relativ spät alles wirklich in ein Datum gepackt und gebucht, wo man dann eben das nötigste Wissen dann hatte und man auch sich sicher war, dass man das jetzt zu dem Zeitpunkt durchziehen will und kann.
Und wie sieht denn so ein Training aus? Also wie lange hast du denn trainiert und was hast du so gemacht?
Also, ich bin einige Male gelaufen, auch mal mit den anderen zusammen. Da spricht man so von Wanderdistanzen. Am Anfang sind wir 20 Kilometer gelaufen oder ich zumindest mit 20 Kilometern angefangen. Und ich glaube, mit vielleicht 15 Kilo Gepäck auf dem Rucksack. Ich hatte mal ausgerechnet, ich muss mindestens 17 Kilo tragen können. Im Endeffekt waren es dann um die 27, die wir dabei hatten, pro Person auf dem Rücken.
Wow.
Und daraufhin hat man dann eben mit jedem Lauf die Distanz etwas erhöht und das Gewicht erschwert, bis man eben dann auf der Enddistanz angekommen ist oder fast angekommen ist. Ich habe das, mein Problem ist, ich gehe nicht gern spazieren, das ist mir einfach zu, ja, zu fad fast. Ich kann nicht ohne Ziel irgendwo hinlaufen, geschweige denn wandern. Ich habe nie in meinem Leben irgendwie gewandert. Von daher musste ich mich da ein bisschen zwingen. Ich bin dann weggefahren, habe das Auto auf den Parkplatz gestellt und bin nach Hause gelaufen und solche Geschichten. Oder von der Arbeit nach Hause gelaufen. Das sind dann auch fast 30 Kilometer. Ja, das ist einfach, sonst hast du halt Muskelkater, ne? Oder du schaffst die Distanz gar nicht, du kriegst Blasen. Zum Beispiel, oder der Rucksack reibt einen wund und vor Ort musst du ja auch wieder zurücklaufen können. Daher, da dieses etwas Aufbaulauftraining dann schon sehr essentiell.
Also man läuft dann, also das Training besteht dann tatsächlich nur aus Laufen und Tragen.
Ja, genau. Klettern können wir ja schon.
Ja, genau. Also ich glaube, mit Klettern und komische Untergründe, damit glaube ich, habt ihr jetzt nicht so Probleme, weil wie gesagt, ihr seid ja die Kletterspezialisten eigentlich und ihr turnt ja auch immer in irgendwelchen Tunneln rum und keine Ahnung was. Also von daher habt ihr ja schon so ein bisschen Erfahrung. Und was mich auch noch sehr interessieren würde, weil ihr ja wirklich einige Zeit am Stück unterwegs seid, habt ihr dann auch ausgerechnet, wie viel ihr an Essen und Trinken braucht?
Wussten wir genau, wie viel Getränke wir mindestens, oder wie viel Wasser wir mindestens mitnehmen müssen. Und man hat sich dann natürlich auch geplant, wie viel Essen man mitnimmt und wann es ungefähr, also so ganz grob, wann man wie viel essen kann und wann man wie viel Wasser getrunken haben darf.
Oh, irre. Also ich könnte mir jetzt nicht, glaube ich, ganz genau rationieren, was ich um wie viel Uhr trinke.
Aber das ist, also das ist wirklich essentiell, sonst stehst du am Ende des Trips da und oder in der Mitte, hast kein Wasser mehr und bist fernab der Zivilisation. Das wäre so ziemlich der Worst Case, den ich mir vorstellen kann.
Vor allem man muss, also ihr müsst ja dann quasi auch für den Hin- und Rückweg für beides planen, oder?
Genau.
Und mich würde auch interessieren, was habt ihr denn da so für essbare Lebensmittel dabei gehabt?
Das war so ein bisschen eine Katastrophe. Die anderen Jungs haben auf hochkalorische Riegel geschwört. Die sind halt relativ leicht im Verhältnis zur Kalorienanzahl. Ich hatte aus Gepäckgründen im Flugzeug kein Essen mitgenommen und habe es mir in Kasachstan gekauft. Die anderen Jungs haben sich natürlich auch was dazu gekauft. Das war dann, was sollte es anders sein, Konservendosen. Dicht haltbar, muss nicht gekühlt werden. Du machst es auf und löffelst es raus. Aber wenn ich einen guten Rat mitgeben darf, kauf keine Konservendosen in Kasachstan. Die Dinger schmecken nicht. Ich habe fast nichts davon gegessen. Ich glaube, ich habe gut abgenommen.
Ich wollte gerade sagen, Festivalgänger kennen diesen Trick. Die packen sich dann irgendwie 10 Ravioli-Dosen ein und schleppen die
Ja,
und
Ravioli
löffeln
wäre das
das jeden
Paradies
Tag.
gewesen.
Ja, und löffeln die dann jeden Tag da irgendwie kalt aus der Dose. Aber gut, das ist dann natürlich eben auch diese Schwierigkeit, wie du sagst, man muss natürlich auch aufs Gewicht achten, ja. Ob man das schleppen kann, beziehungsweise ob man das schleppen möchte, ja. Und ist ja klar, dass man auf möglichst viel Gewicht verzichtet, ja.
Genau, ja. Ravioli wären toll gewesen, die hätte ich mir gewünscht.
Nee, ich für mich ist das gerade unvorstellbar, weil ich mir denke, wenn ich mag das generell nicht, wenn ich so viele Sachen im Rucksack habe, weißt du, und ich muss dann immer krusteln und dann schleppst du das ständig und oh.
Ja,
Ach.
da muss man ein Stück weit durch und alles, was nicht sein muss, rausschmeißen aus dem Rucksack. Er ist trotzdem schwer genug.
Und hattet ihr eigentlich auch ein Zelt oder sowas dabei? Oder habt ihr dann wirklich irgendwie gar nicht gepennt oder im Freien gepennt?
Nee, wir haben dann in den Hangaren geschlafen. Ich glaube, das machen auch die meisten so. Oder es ist eigentlich das Einzige, was Sinn macht.
Mich würde auch interessieren, wie kostspielig ist denn so ein Trip?
Schwer zu sagen. Das geht eigentlich. Also das Land ist günstig. Der Flug ist weniger günstig, ist aber alles relativ, ne? Ja, ich weiß nicht, vielleicht 1.000 Euro für Flug und so Zeug. Und was wir für Hotels und so ausgegeben haben, habe ich gar nicht zusammengerechnet. Aber vierstellig bist du schon.
Und ich gehe mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich einen Direktflug gebucht habt, oder?
Zurück ja, hin zu nein. Zwei Zwischenstopps, ewig unterwegs, ist anstrengend.
Oh, aber ihr hattet jetzt keine besonderen Probleme bei der Einreise oder so, oder?
Außer, dass man uns direkt am Flughafen gefragt hat, ob wir Militärs sind. Außerdem nicht.
Das wäre vielleicht ein Trick gewesen, da siehst du mal, fürs nächste Mal dann.
Ja, nee, wir hatten noch gesagt, wir müssen unauffällig aussehen. Und zwar direkt am Flughafen, klar, hat nicht geklappt.
Nee, aber gut, Kasachstan, naja, das ist... jetzt nicht unbedingt so, dass du Stress hast bei der Einreise. Ich denke eher, das ist wahrscheinlich, wenn du jetzt wirklich ganz arg an der russischen Grenze bist, so wirklich ganz auf der Grenze schon. Und ich glaube, dann ist das ist es um Weiten wahrscheinlich schwieriger.
Nach Russland brauchst du halt ein Visum und so.
Genau.
Also kannst du ja einfach mal einreisen, das geht schon.
Ja, natürlich. Also es geht über Ecken geht natürlich alles oder mit dem Auto dann oder so, wenn du rüberfahren würdest wahrscheinlich. Das haben wir auch bei der Ukraine gesehen, dass das auch noch einigermaßen gut funktioniert, ja. Ja. Und jetzt kommen wir natürlich relativ schnell auch schon zum Kapitel Durchführung. Und da würde ich jetzt gerne mal wirklich von Anfang bis Ende alles hören, wie das war, was ihr auf dem Hinweg erlebt habt, was ihr dort erlebt habt.
wo fange ich an? Wir sind in der nächstgelegenen Stadt gewesen, haben unsere Sachen gepackt, waren einkaufen, haben geflucht, wie schwer die Rucksäcke geworden sind, haben uns gefragt, wie alles in den Rucksack überhaupt reinpassen soll, weil mit guten 10 Litern Wasser bleibt vom Rucksack nicht mehr so viel übrig, wie man vielleicht gedacht hat. Sind mit dem Taxi dann rübergefahren in Richtung Aussetzspot, wo es losgehen sollte, mitten in der kasachischen Steppe und haben uns da erstmal aussetzen lassen. Und dann standen wir da an der Straße in der Steppe im Niemandsland. Und dann, dann steht man da, stellt fest, es geht los. Und dann läuft man eben mal los in die Richtung. Und die Straße wird ganz schön lang, entfernt die sich gar nicht von einem. Man merkt dann, wie groß der Spaß ist, wenn man hier in Deutschland seine Wanderungen gemacht hat. Dann ziehen da Hügel an einem vorbei, Bäume, Flüsse, Häuser. Die Landschaft wechselt. In Kasachstan ist das nicht so. Die Landschaft bleibt die gleiche über Stunden hinweg. Und weil wir natürlich dann in die Nacht reingelaufen sind, wird es auch relativ schnell dunkel. Und dann hat man im Endeffekt noch weniger Abwechslung. Ja, wir haben dann Pausen eingelegt, feste Orte, an denen wir eben Rast gemacht hat, bisschen was gegessen, Rucksack vielleicht nochmal umgepackt. Und das war dann immer das Highlight, so einen Rastpunkt zu erreichen, weil viel anderes ist natürlich nicht passiert beim Laufen, außer dass die Füße immer ein bisschen schwerer werden und der Rucksack immer ein bisschen schwerer auf den Schultern hängt. Ja, und durch die Dunkelheit wird es dann irgendwann auch vom Faktor Langeweile her relativ groß. Man guckt halt seinen Füßen zu, wie man einen Fuß vor den anderen setzt. Und dann geht die Zeit halt auch nicht wirklich rum. So nach 7, 8 Stunden wird es schon sehr anstrengend. Aber man fängt dann irgendwann an, Lichter zu sehen, auf die man zusteuert. Man denkt auch, man weiß, auf welches Licht man zusteuern muss. Spoiler war nicht so. Und nach der letzten Pause dann denkt man sich, wir sind relativ nah dran. Man läuft drauf zu, man denkt, okay, das ist übersichtlich. Und dann Haben wir eben festgestellt, wir haben den falschen Fixpunkt angelaufen.
Oh.
Ja. Und die Erkenntnis, dass wir jetzt einen erheblichen Umweg laufen müssen, man sieht dann von links nach rechts sind Lichter. Das ist eben dieser Weltraumbahnhof. Und wir haben festgestellt, wir müssen um die ganz rechten Lichter ganz außen rumlaufen. War nicht so motivierend. Und dann war auch immer wieder mal was, dann muss man doch immer wieder anhalten. Dann irgendwie das Tape an den Füßen korrigieren oder einer muss im Rucksack nochmal was verändern. Oder einen Stein im Schuh. Man kommt immer langsamer voran. Bis halt irgendwann dann eben tatsächlich ein Hangar vor einem auftaucht. Und dann fängt es an, spannend zu werden. So, ich muss einen Schluck trinken. So, ich bin jetzt nicht so der irre Erzähler, ne?
Nein, mach nur weiter. Passt.
Also, du darfst ruhig mal reinquatschen oder so, das macht es mir ein bisschen leichter.
Ja, erzähl, erzähl. Ich habe schon die ein oder andere Frage.
Und was cool ist oder was die Abwechslung ist in dieser Steppe gewesen ist, es hat relativ viele Pferde und so. Und im Dunkeln ist es einigermaßen gruselig, wenn man dann die Umrisse von den Pferden erkennt, gerade eben noch so. Macht es immer ein bisschen spannender. Ne? Achtung, hier sind irgendwelche Viecher. Laufen mal außen rum, da drüben sind wieder welche. Gefühlt werden es immer mehr. Und wenn man dann so gar nicht mehr kann, und der Hangar ist gefühlt vor der Nase, aber er kommt immer noch nicht näher, dann kommen immer wieder so Gräben, wo man da durch muss. Anstrengend, wenn man dann runterklettern muss und wieder rauf. Und irgendwann kommen Zäune. Und dann geht der Puls so ein bisschen hoch, aber nicht so wahnsinnig, wie man jetzt denken sollte, weil man ist doch schon ziemlich fertig.
Keine Kraft mehr für Adrenalin.
Richtig, ja. Und dann ist dann schon ein bisschen so der Punkt erreicht gewesen, wo ich mir dachte, wenn wir jetzt erwischt werden, das ist auch okay, dann muss ich zumindest nicht mehr rauslaufen. Also das Zurücklaufen war dann irgendwann eine Vorstellung, die willst du nicht mehr im Kopf haben. Da willst du nur noch ja, aus der Wanderung rauskommen. Wir waren knapp 11 Stunden dann unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben festgestellt, für die Distanz war das ganz schön lange. Der Unterschied ist, wir sind hier halt natürlich fleißig auf dem normalen deutschen Wanderweg gelaufen oder auf der Straße auf dem Gehweg. Und in der Steppe hat es halt Steine und kleine Büsche überall. Es ist viel anstrengender zum Laufen. Das haben wir doch stark unterschätzt, oder ich zumindest. Das war dann doch eine Nummer anstrengender.
Weißt du, welche Frage ich mir die ganze Zeit stelle, weil ihr seid ja auch nachts gelaufen. Also, wie können wir uns das jetzt so vorstellen als Zuhörer? Also ist es dann da wirklich zappenduster oder hattet ihr auch immer mal wieder ein kleines Licht oder sieht man einfach irgendwie trotzdem was?
Wir haben keinerlei Lichter verwendet, weil man es sofort gesehen hätte. Aber wir sind so gelaufen, dass der Mond entsprechend hell war. Und dann siehst du ausreichend. Je nachdem, ob gerade eine Wolke vor dem Mond ist, siehst du halt mehr oder weniger. Aber das war zum Laufen prinzipiell kein Problem.
Und wie ist das? Hattet ihr dann eine vorgezeichnete Route oder weil ich stelle mir jetzt auch gerade vor, dass ihr wahrscheinlich keinen Empfang in der Steppe gehabt habt, oder?
Wir hatten eine Route vorher geplant, ja.
Genau, weil ich habe mir gedacht, mal einfach Google Maps anschmeißen ist halt dann einfach nicht, ja. Da musst du schon genau wissen, wo du einfach langläufst. Und wenn du dich irgendwo verläufst, dann bist du halt am Arsch, auf gut Deutsch.
Ja, Verlaufen ist weniger das große Thema, meiner Meinung nach. Es geht ja eigentlich fast immer geradeaus, aber du könntest halt um Kilometer daneben liegen, dann vor deinem Ziel und dann läufst du halt nochmal erheblich außen rum. Würde keinen Spaß machen. Oder du läufst halt in irgendwelche Bereiche rein, wo du besser nicht reingelaufen wärst, weil die Sache ja an sich noch aktiv ist.
Genau, und das ist ja eben auch, warum es die ganze Sache so tricky macht, also dass das eben nicht ein easy peasy Lost Place ist, wo man mal hinmarschiert und sagt, oh ja, da ist vielleicht der Sicherheitsdienst, keine Ahnung, sondern das ist ja nochmal eine andere Hausnummer, ja, wenn man da gecatcht wird, sage ich mal.
Ja, vermutlich.
Also ihr habt dann quasi nach 11 Stunden das Ziel erreicht.
Ja, dann standen wir vorm Hangar und dann geht natürlich das Übliche los, was man von jedem Lost Place kennt. Wo geht's rein? War nicht ganz so einfach, aber man glaubt nicht, wie motiviert man ist zu klettern, wenn man eigentlich nur noch schlafen will. Da ging das ganz gut. Aber wir haben eine ganze Weile gesucht und man ist natürlich nervös, weil man weiß nicht, steht noch irgendwo einer, steht vielleicht einer im Dunkeln und wartet auf einen. Man versucht dann schon schnell reinzukommen, ja.
Oder ist es irgendwo doch Kamera überwacht und man weiß es nicht?
Ja, das könnte natürlich passieren. Also
Oder Satellit, wer weiß.
Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber ich glaube, es ist doch eher unrealistisch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben keine hochtechnologische Überwachung am Start gehabt, aber ist nur meine Vermutung.
Mhm. Und mich würde interessieren, genau, dann seid ihr da rein. Wie war denn so dein erstes Gefühl, das du hattest, als du dann da drin standest?
Vielleicht nicht ganz so euphorisch, wie man sich's vorstellt, weil man halt doch ziemlich am Ende schon ist. Aber wo wir dann mal oben in der Halle standen und runtergeguckt haben, drin war es fast stockdunkel, aber du konntest die beiden Rückenflossen erahnen, die Heckleitwerke. Und das ist dann natürlich schon ein cooles Gefühl. Da sieht man auch mal so ein bisschen die Größe dieser Halle. Da geht dann schon mal ein Grinsen übers Gesicht. Aber trotz allem haben wir dann direkt versucht, einen Schlafplatz zu finden. Das war erstmal die erste Priorität.
Ich denke auch immer, auf dem Bild sieht das, also wenn man das von oben so fotografiert, ist es natürlich, es wirkt nicht so gigantisch, weißt du, ich stelle mir das natürlich in echt auch, weil dieses Ding ist ja riesig wahrscheinlich, dieses Space Shuttle, und ist ja klar auf dem Bild, dass das so winzig klein wie so ein Modellflugzeug wirkt, ja, und ich glaube, der erste Blick, den man dann im realen Leben hat, ist dann einfach nur gigantisch.
Ja, auf jeden Fall. Die Halle ist so groß, man kann das kaum, ist fast schon wieder zu groß, weil der Kopf verpackt das nicht so richtig.
Mhm.
Wenn du das Gefühl kennst, dass man es wieder gar nicht so richtig kapiert.
Mhm. Ja, so irreal, surreal.
Ja, genau. Ja.
Mhm. Und mich würde außerdem noch interessieren, weil gut, das Space Shuttle ist ja natürlich das Hauptmotiv, aber wie viel mehr Lost Place steckt denn da eigentlich drin?
Also ich muss dazu sagen, dass ich persönlich mit der Halle über den Tag hinweg so beschäftigt war, dass mir die Zeit eigentlich nicht gereicht hat, um noch mehr in diesem Gebäude zu erkunden, und es gibt noch mehr. Aber wir waren ja nur einen Tag drin und der war eigentlich zu wenig, um alles zu sehen. Deswegen kann ich zum restlichen Gebäude, da sind ja noch Büros drin, Werkstätten, vermutlich auch Kantinen, Großküche, schätze ich mal. Dazu kann ich leider gar nichts sagen, weil dazu hat die Zeit einfach nicht mehr gereicht.
Mhm. Also ihr wart dann theoretisch auch nur einen Tag tatsächlich dort?
Bei den Shuttles, ja. Mhm. Es gibt ja noch die Rakete.
Genau. Und ich stelle mir das auch gerade super nervenkitzelig vor, da sein Lager aufzuschlagen. Also weil man hat ja natürlich immer diesen Hintergedanken, ja, kommt jetzt irgendjemand oder was ist irgendjemand noch hier oder kommt vielleicht noch ein anderer Urbexer oder keine Ahnung.
Ja, definitiv. Also wir hatten auf dem Hinweg schon immer wieder mal so die Paranoia, was machen wir, wenn schon welche da sind? Das wäre natürlich nichts gegen andere Leute, die auf Tour sind, aber bei so einem Spot wäre es schon nicht so cool gewesen, wenn man dann nicht alleine drin wäre. Und du weißt auch nie, wenn du andere Leute triffst, bauen die Scheiße oder so, ziehen die dich vielleicht irgendwo mit rein, weil das wäre nicht mein erstes Mal, dass uns andere Leute in Schwierigkeiten gebracht hätten. Zum anderen löst natürlich auch die Präsenz der Security gewisse Paranoia aus, klar. In der ersten Nacht war ich fest davon überzeugt, sehr nahe Schritte zu hören. Ich lag praktisch mit aufgerissenen Augen im Schlafsack und habe die Decke angestarrt und habe gelauscht, was das Zeug hält. Man macht sich da nicht verrückt, aber man hört schon Sachen, die von denen man sich hinterher nicht mehr so sicher ist, ob sie überhaupt real waren.
Mhm. Ja klar, weil wie du sagst, diese Halle hat ja auch ein Ausmaß, anders als eine Industriehalle oder so eine kleine Industriehalle, ja.
Ja.
Und da kann natürlich alles Mögliche stattfinden, ja. Da kann vielleicht irgendwo ein Tier draußen rumlaufen und man hört das irgendwie. Oder wie gesagt, jemand läuft durch diese Halle und checkt natürlich, ob da Leute da sind. Aber was mich an der ganzen Sache jetzt wirklich auch verwundert, ist, dass es ja bekannt ist, sag ich mal, dass da immer mal wieder Leute auftauchen und dass da bis jetzt keine riesigen, großen anderen Sicherheitsmaßnahmen passiert sind. Ja, dass man jetzt sagt, man zäunt das Ding jetzt richtig krass ein oder man macht das mit einer Kameraüberwachung oder man patrouilliert, also man stellt da irgendwelche Leute hin, die da patrouillieren, weißt du, 24 Stunden.
Also patrouilliert wird. Sie versuchen auch mit anderen Mitteln festzustellen, ob Leute im Gebäude sind, aber es ist nichts, was nicht umgehbar gewesen wäre. Es war natürlich nicht der einfachste Spot zum Reinkommen, aber ich habe auch schon Schwierigeres erlebt. Ich denke, dass einfach die Priorität auf diesen Gebäuden nicht so wahnsinnig hoch ist. Man versucht sich zu konzentrieren auf die aktiven Raumfahrtgeschichten. Und im Endeffekt ist es abgestellte Technik in einem verlassenen Gebäude. Ich vermute, dass man sich deswegen nicht den riesen Stress macht. Aber ist auch nur meine Vermutung.
Mhm. Oder ist es dann tatsächlich so, weil das halt mal war, ja, wie du sagst eben, und da ist jetzt keine neue, super geheime Technik drinnen, dass man sagt, nee, das ist jetzt absolut geheim, weil das eben, keine Ahnung, irgendwelche Navigationssysteme fürs Militär sind oder so, wie zum Beispiel jetzt, als blödes Beispiel, das ist jetzt ein bisschen unpassend, ja, weil das kann man nicht so wirklich vergleichen. Rode und Schwarz ist eine Firma, die sitzen auch bei uns hier in München und die stellen auch eben Technik fürs Militär her, also für die Bundeswehr, das heißt Funkgeräte, keine Ahnung, irgendwas. Und dieses Firmengelände ist quasi so hochsicherheitsbewacht, kann man schon sagen. Also da kommst du als Fremder einfach mal so aufs Gelände sowieso nicht, und auch wenn du Besucher bist, ist es halt super krass, also dass du da wirklich auseinandergepflückt wirst, und auch da kommt auch nicht jeder quasi rein, sondern da steckt dann schon ein bisschen mehr dahinter, wie ein Ausweis und eine Kontrolle und Durchsuchung und keine Ahnung was, weil du könntest ja quasi die Technik ausspionieren und das zu deinem Nutzen machen oder irgendwie weitergeben.
Ja, das frage ich mich auch so ein bisschen. Man könnte es sich einfacher machen.
Mhm.
Weil es ist ja Personal da. Das Gelände wird bewacht und die Hangare werden abgesucht und durchsucht, ob jemand da ist. Könnte man sich einfacher machen. Vielleicht brauchen sie ja mal einen guten Sicherheitsberater. Ich würde mich zur Verfügung stellen.
Ja,
als der aktuelle.
Also ich hätte jetzt fast gesagt, weißt du, so an so einem Ort erwartet man ja eigentlich auch nicht, dass da irgendjemand Fremdes auftaucht. Und es ist eigentlich so, ja. Weil wenn du jetzt mal zurückdenkst an diese Geschichte, so welcher, also das ist natürlich jetzt nicht böse gemeint, ihr wisst hoffentlich alle mittlerweile, wie ich ticke und immer so ein bisschen hier in Gänsefüßchen spreche, ja. Aber welcher normale Mensch nimmt denn so einen Aufwand in Kauf, weißt du, um dieses blöde Spaceship zu sehen? Die denken sich dort wahrscheinlich so, ich kann gar nicht verstehen, was daran halt so geil ist. Und die anderen reisen Tausende von Kilometern an und latschen da stundenlang durch diese scheiß Steppe, nur um dieses Space Shuttle mal zu sehen.
Ja.
Mhm.
Keine Ahnung. Man muss ja nicht alles verstehen, aber ich denke schon, dass ausreichend bekannt ist, dass Leute dorthin gehen. Ich meine, man braucht es nur bei Google einzugeben, dann findest du bei National Geographic oder so Leute mit Klarnamen, die dort waren und die Bilder veröffentlicht haben. Also das muss ja, das wissen die ja. Das sind ja auch nicht.
Ich hatte auch mal irgendwo gelesen, dass man da wohl auch offiziell reinkommt.
In den Hangar kann ich es mir nicht vorstellen. Es gibt in Baikonur auf dem Gelände ein Museum. Auch da steht eine Buran unter freiem Himmel, die kann man besuchen. In das Museum zu kommen ist schon nicht ganz so einfach. Da brauchst du als Deutscher, ich glaube, so eine Art Visum, musst dich 60 Tage vorher anmelden und so, weil es ja russisches Staatsgebiet ist in Kasachstan. So eine Art russische Enklave. Ob das der korrekte Ausdruck ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit Genehmigung kommst du rein, kannst das Museum besichtigen. Aber die Hangare, die sind selber, die sind auf keinen Fall legal zugänglich.
Mhm. Und ich habe auch noch mal gerade eine Frage im Kopf. Weißt du schätzungsweise, wie viele Urbexer schon diesen Hangar besucht haben?
Diese Überlegung haben wir uns auch gestellt, aber ist natürlich unheimlich schwer zu beantworten. Wir hatten geschätzt, dass es im dreistelligen Bereich ist, also auf jeden Fall nicht im vierstelligen Bereich. Aber das wäre jetzt rein unsere subjektive Einschätzung.
Ich hätte eher gedacht, im niedrigen 100er-Bereich.
Möglicherweise, ja.
Ja, weil es veröffentlichen vermutlich nicht alle ihre Fotos, ja. Also, oder von vielen sieht man es eben nicht. Und das ist wirklich eine schwere, schwere Zahl zu schätzen und auch festzulegen, ja. Weil ich meine, wer sagt schon freiwillig, ja, geil, ich war da letztens, ach ja, letzte Woche, weißt schon.
Mhm. Ja, gut, wir machen es ja im Endeffekt auch, indem wir veröffentlichen. Gut, die Bilder sind jetzt natürlich alle von den Bekannten und nicht von mir, ne, wissen wir ja.
Genau.
Du hast halt bei dieser Schätzung unheimlich schwierige Variablen, weil die Leute gehen in Gruppen. In manchen Gruppen werden 4 Leute was veröffentlichen, wenn es 4 Leute waren oder 5, dann gibt es 5-mal Veröffentlichung. Und andere Gruppen, die werden vielleicht nie was veröffentlichen, das ist ja ganz schwierig zu sagen. Wir haben auf jeden Fall, wenn du im Lost Place bist, dann kennst du ja das Phänomen, dass die Treppe ausgelaufen ist. Du hast frische Fußspuren und so. Du siehst, hier ist sauber, da sind die Gehwege und so durch den Raum durch.
Ja.
Sowas hast du da eigentlich nicht. Also da liegt, die Treppen sind nicht wirklich ausgelaufen, da liegt auch überall noch Schutt rum. Du findest auch wenig Spuren von anderen. Zwei, drei Lager hast du schon gesehen, wo mal jemand war, aber das war es dann auch. Also viel siehst du da nicht. Viele menschliche Spuren siehst du da nicht.
Ist denn dieses Graffiti noch am Spaceship, ja?
Nein, das ist übermalt. Man erkennt aber natürlich, wo es war.
Also übermalt mit weißer Farbe dann.
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Wow. Okay, also kam dann theoretisch irgendjemand dahin und hat das mit der Farbe übermalt, oder?
Nach meiner Kenntnis, aber ich habe es auch nur aus der Erzählung raus, ich habe es nicht weiter nachgeforscht, nach meiner Erkenntnis ist irgendeine Truppe hingeflogen und hat da übermalt.
Spannend, weil dieses Phänomen kennt man ja auch aus Portugal in diesem Palazzo. Dieser weiße Palazzo mit diesen roten, geschwungenen Treppen. Und da hat ja auch jemand sein Tag reingeklatscht in dieses Treppenhaus, weil das eben dieses Hauptmotiv ist, ja. Und da kam dann auch irgendjemand hin und hat das einfach also mit einer weißen Farbenspraydose übersprüht quasi.
Ja, vielleicht hat sich jemand zur Aufgabe gemacht, ich sage es mal, die mutwillige Zerstörung von Fotomotiven ein bisschen einzudämmen. Bei ganz besonderen Sachen zumindest. Auf jeden Fall hat sich da jemand sehr viel Mühe gemacht, die Farbe dahin zu schleifen. Definitiv.
Eben, weil alleine die Farbe dahin zu schleifen und dann auf dieses Spaceship drauf zu klettern quasi und das zu übermalen, ja.
Ich hätte auf dir gerne das Gesicht der Patrouillen gesehen. Du kommst rein, what, da ist ein Graffiti auf dem Shuttle. Und irgendwie ein paar Monate später warst du, es ist übermalt. Da wäre ich
Ja,
gerne Mäuschen gewesen.
dann hätten die demjenigen einfach so einen Orden oder so lebenslangen Eintritt so ohne Probleme geben können, so ein Ticket, weißt schon, hier, du hast einen Ausweis, du kannst immer kommen, wann du willst,
Ja,
ja, kannst auch noch
cool,
die
aber ich
anderen
glaube,
Sachen.
die kamen sich wahrscheinlich eher ein bisschen veräppelt vor, dass sich schon wieder jemand ausgedribbelt hat.
Ja, stimmt, also schon irre. Nee, auch gut für denjenigen, der seinen Tag dahin geklatscht hat, für den war das natürlich das ultimative Ding, weißt du, so, boah, ich hab an so einem krassen Ort durchgezogen, mein Tag da einfach hinzusprayen und das hat keiner vor mir gebracht, so quasi, also und dann das zu sehen, dass irgendjemand da kommt und dich quasi crosst, ja, oder dich einfach wieder übermalt, naja. Aber viele haben es ja vorher auch dann immer mit Photoshop weggemacht, also was heißt viele, die Paar, die dann eben dort waren, während dieses Graffiti da noch drauf war.
Ja, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ich wäre jetzt auch nicht der Fan gewesen. Ich bin da sowieso kein Fan von oder so. Das ist ja eigentlich ein geschichtlich bedeutsames Objekt und mir fehlt da ein bisschen das Verständnis. Ich meine, dann für steckt ja sehr viel Arbeit und sehr viel, ich sag mal, Schweiß dahinter, zu diesem Spot zu kommen und es dann anderen zu versauen, indem man da fettes Graffiti draufhaut. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, muss also bei der speziellen Sache jetzt nicht wirklich, nee.
Ja.
Und da hält sich das Verständnis auch ein bisschen in Grenzen. Selbst bei mir als großer Street Art und Graffiti-Liebhaber, ja.
Ja.
Habt ihr eigentlich im Voraus über die rechtlichen Konsequenzen, die auf euch zukommen könnten, recherchiert?
Ja, ich habe schon immer wieder geschaut. Das war aber mehr aus Nervosität. Im Endeffekt kannst du es nie sicher sagen, was passieren würde. Als ich beschlossen habe, dahin zu gehen, wusste ich auch überhaupt nicht, was auf mich zukommen könnte. Mittlerweile kann ich es ein bisschen abschätzen, weil es doch zwei, drei Berichte gibt. Aber im Endeffekt habe ich dann für mich gesagt, okay, das ist jetzt halt eine Geschichte mit, wo erwischt werden einfach nicht eingeplant ist. Ne? So blöd das jetzt klingt, aber du musst es zu einem gewissen Teil ausblenden, weil sonst kannst du eigentlich gar nichts mehr machen. Auch in Europa nicht. Ich meine, wenn du jetzt hier in der Ruine erwischt wirst und du wirst verklagt, dann kannst du in Deutschland vorbestraft sein mit erheblichen Nachteilen in allen Bereichen. Und wenn ich im Ausland erwischt werde, bin ich zumindest in Deutschland nicht vorbestraft. Wie lange ich da jetzt irgendwo im Knast sitze, ist die andere Frage, ja.
Das ist eine tolle Denkweise. So habe ich tatsächlich noch nie gedacht.
Ja, man muss sich das nochmal ein bisschen schönreden, ne? Ich meine, was mit Risiko verbunden ist, dürfte klar sein.
Aber eigentlich hast du recht, so. Das ist dann die Frage, ja. Außer du wirst dann irgendwie ausgeliefert, wieder zurück nach Deutschland und dann hier noch ein bisschen eingeknastet. Aber das ist das gefällt mir sehr, diese Denkweise.
Ich denke, wenn du da wieder draußen bist, in Deutschland passiert ja nichts mehr.
Da wünschst du dir wahrscheinlich, dass du in Deutschland in den Knast irgendwo einsitzt, weil du dir denkst, ach, hier ist da so schön warm und das Essen ist hier so toll und da habe ich eine richtige Toilette, wo ich mich draufsetzen kann wahrscheinlich.
Das ist vermutlich komfortabler, ja.
Also ich möchte nicht wissen, wie ein Gefängnis in Russland oder in Kasachstan oder wo auch immer aussieht, ja. Nicht ansatzweise.
Nee, da willst du nicht drüber nachdenken, glaube ich.
Und wie vertreibt man sich denn so die Zeit in diesem Space Shuttle Hangar? Außer mit Fotografieren natürlich und Entdecken.
Also mit Fotografieren und Entdecken. Ich meine, das war ja die Hauptmotivation dahinter. Ich meine, es gibt keine Langeweile oder so, zumindest für mich nicht. Ich hatte keinen langweiligen Moment da drin. Irgendwann denkst du dir, du solltest mal was trinken, du solltest mal was essen. Und was natürlich auch dazu gehört hat, ist ab und zu mal abchecken, wie ist die Lage draußen. Ne? Welche Autos fahren da so rum? Kommt wer? Ein bisschen beobachten, ein bisschen die Lage einschätzen lernen. Und ich kann dir sagen, dann ist der Tag auch schon vorbei. Da kannst du dich wirklich Stunden dran aufhalten.
Also wie viele Stunden genau wart ihr denn in diesem Hangar drinnen? Also war das ein ganzer Tag, also wirklich 24 Stunden? Oder wie lange war das?
Das waren so 22 Stunden etwa, frühmorgens rein, spät abends wieder raus. Und dazwischen halt, nachdem wir drin waren, erstmal schlafen, klar. Wie lange habe ich geschlafen? 6 Stunden oder so, damit du einigermaßen fit bist am nächsten Tag. Das heißt so. Nettozeit, wenn ich jetzt frei im Kopf rechne. Haut mich jetzt nett, wenn es falsch im Kopf gerechnet ist, aber so 16 Stunden war ich dann schon unterwegs auf den Beinen.
Mhm. Es ist, wie gesagt, super interessant, weil ich immer gedacht habe, es wäre jetzt alle paar Stunden, dass da wirklich ein paar Leute, also von der Patrouille, weißt du, reinlaufen in die Gebäude und wirklich alles durchsuchen von hinten bis vorne.
Es kommen regelmäßig Leute. Die Ausmaße der Kontrollen sind unterschiedlich. Also du musst mit allem rechnen. Aber es ist nicht so, dass die jedes Mal alles auf den Kopf stellen. Aber du kannst durchaus damit rechnen.
Du musst, sagen wir es mal so eher.
Aber das ist halt, am Anfang war man nervöser wie später am Tag. Das ist ja ganz normal, denke ich. Da sind wir schon zweimal einmal in der Ecke gesessen und haben gewartet. Und nur gewartet, definitiv.
Und dann habt ihr quasi die Zelte abgebaut. Und wie ging es dann weiter?
Wir sind dann eben raus aus dem Hangar und sind dann weiter übers Gelände draußen und dann eben zur Rakete rüber. Haben da wiederum einen Eingang gesucht, waren erstmal mit einem Wahnsinnslabyrinth konfrontiert. Durch das Gebäude durchfinden in den Raketenhangar selbst ist keine leichte Aufgabe und hat erheblich Zeit gekostet. Ich kann aber nicht sagen, dass es keinen Spaß gemacht hätte, sich den Weg da durchzusuchen. Und dann im Grunde das gleiche Spiel wieder. Wir waren früh morgens drin und sind erstmal schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen dann wieder raus. Am nächsten Morgen wurde ich dann etwas unsanft geweckt vom Kollegen, weil wir haben, ist es meine Vermutung, draußen Spuren hinterlassen.
Oh oh.
Und als ich geweckt wurde, war vom Hangar die Hölle los. Aber man hat uns nicht gefunden oder entdeckt.
Mhm. Ja, stimmt. Das ist ja auch wieder die andere Sache, gell? Und es gibt doch, das sieht man immer mal wieder in Dokus, wo es um illegale Einwanderung in Mexiko geht, dass die diese so Pads an den Schuhen haben, die keine Spuren hinterlassen.
Ja, das wäre wahrscheinlich schlau gewesen.
Das sieht aus wie so Putzlappen, irgendwie, diese Wischmopp-Putzlappen. Jeder kennt das, der mal in einer Schule war und der Hausmeister immer die Gänge gewischt hat mit so einem Ding quasi. Mhm. Und das schnallen die sich dann um die Füße rum und dann so laufen die nämlich durch die Wüste.
Guck mal, das sagst du jetzt, die Info hätte ich vor vor Ewigkeiten gebraucht.
Also, Leute, eigentlich hole ich mir heute nur diese ganzen Infos, weil ich bin da auch nächste Woche, wisst ihr so. Nein, Quatsch. Nee, aber das ist mir jetzt gerade so, während du erzählt hast, irgendwie eingefallen. Und dann war die Hölle dort los und ihr habt wahrscheinlich dementsprechend Panik geschoben, kann ich mir vorstellen.
Ja, mehr oder weniger. Man kennt dieses Gefühl der leichten Resignation. Ich weiß nicht, wie oft du dich schon vor Security versteckt hast.
Ja, Gott sei Dank nicht so oft.
Man steht halt da und wartet. Adrenalinpegel ist schon erhöht, aber man kann dann in dem Moment aber natürlich erstmal nichts machen. Wir haben es ausgesessen und es war nicht allzu, war nicht zu knapp, aber es war draußen schon gut was los. Also man hat schon gesehen, irgendwas war falsch und entsprechend war die Stimmung schon ein bisschen nervös, klar.
Und wie lange habt ihr dann bei der Rakete noch verbracht?
Wieder gleiches Spiel, geschlafen den Tag über und dann auch wieder spät nachts im Grunde zur gleichen Uhrzeit wieder raus, um uns dann auf den Rückweg entsprechend zu machen. Also ähnlich lang, ja.
Und ihr musstet ja dann vermutlich den ganzen Weg auch wieder zurück, oder?
Natürlich. Das ist das Damoklesschwert, das die ganze Zeit über einem hängt. Der Gedanke, dass ich auch wieder zurücklaufen muss und dass wir nicht einfach aus dem Spot raus in den nächsten Megas fallen können. Dazu kam, dass wir spätestens im Raketenhangar leider alle krank waren, was natürlich auch nicht gerade dann aufbauender war auf den Hinblick auf die Rückwanderung. Klar.
Aber krank jetzt im Sinne von erkältet oder
Ja,
irgendwie
richtig, ja.
nicht mehr so richtig fit. Aber gut, das wird wahrscheinlich auch der körperlichen Anstrengung einfach, das wird wegen der Anstrengung natürlich auch gewesen sein, weil es ist ja ganz bekannt, wenn der Körper einmal schlapp macht ein bisschen, dann ist er natürlich auch anfälliger, ja.
Ja, natürlich. Aber du machst dir dann halt den ganzen Tag Gedanken, wie soll das werden? Der Hinweg war schon, es war machbar, aber es war eine Plackerei. Und wenn du dann schon angeschlagen bist und stellenweise das Bedürfnis hast, dich hinzulegen oder so, dann fragst du dich schon, wie soll das jetzt werden in der Nacht ohne Schlaf und dann noch 35 Kilometer waren es, durch die Steppe zu laufen.
Inklusive Gepäck natürlich weiterhin.
Ja, mit weniger Gepäck, weil Wasser geht natürlich weg und Essen geht natürlich auch weg, mehr oder weniger. Aber trotzdem, ja.
Und jetzt startet schon fast das Kapitel der Rückreise. Ja, wie war denn so die Rückreise für euch?
Ja, morgens sind wir dann raus, bisschen zu spät fast schon, haben uns unseren Weg vom Gelände gebahnt und ja, sind im Endeffekt zurückgelaufen. Auch erstmal durchs Dunkle. Man hat so festgestellt, die Landschaft war dann sehr gleichförmig und der Mond war teilweise weg. Das hat sich dann angefühlt, wie wenn du im Computerspiel stehst und die Landschaft lädt nicht und du läufst einfach nur. Also du läufst, aber es verändert sich nichts um einen rum. Du hast nicht das Gefühl, vorwärts zu kommen. Das ist mir sehr im Kopf geblieben. Ja, irgendwann wird es dann hell. Wir waren eigentlich nicht weit genug, als es hell wurde, haben dadurch aber dann tatsächlich was von der Landschaft um Baikonur noch sehen können. Und dann entdeckst du halt, dass an der Wüste da so ausgebrannte Raketenstufen rumliegen und so ein Zeug. Das ist dann natürlich super interessant zu sehen. Und überall Ruinen von alten Sowjetanlagen. Das ist dann schon deutlich spannender gewesen wie auf dem Hinweg. Wildpferde, etliche, sehr, sehr viele Wildpferde. Einmal wurden wir von, ich schätze mal, ich kenne mich jetzt mit Pferden nicht so wahnsinnig aus, aber das sind Herden und ich vermute mal, die haben einen Leithengst oder sowas. Und da wurden wir von so einem Viech ein bisschen angegangen, das war ungemütlich.
Oh.
Da ist das Adrenalin nochmal gut hochgegangen, weil plötzlich läuft dieses Vieh im halben Galopp schnaubend um uns rum und kreist um uns. Das war nicht so cool, ist aber auch wieder abgezogen, also mehr Glück als Verstand. Ja, und irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit siehst du auch mal wieder die Straße, ne? Aber musst du dir vorstellen, wie du fährst beim Auto Langstrecke, 10 Stunden, 11 Stunden. Du kannst aber sitzen und die Landschaft verändert sich ständig. Und in Kasachstan ist es halt dann, du läufst alles, du hast die ganze Zeit über Gepäck auf und es verändert sich wenig. Wo dann die letzten Raketenstufen vorbei waren, war es auch wieder vorbei mit der Spannung. Also ist dann mental irgendwann etwas anstrengend. Dann hört man auch auf, miteinander zu reden und so. Dann wird es dann schon sehr, sehr langatmig.
Ja klar, weil ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass man sich irgendwie 10 Stunden am Stück unterhält, weil manchmal hat man dann einfach diese Schweigepausen oder man kann einfach auch nicht mehr, ja. Oder
Ja,
man hat dann
natürlich.
keinen Bock mehr absolut und denkt sich, ey, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ihr natürlich zwischendrin auch echt diese Phasen hattet, wo man so sagt, nee, ey, ich habe sowas von keinen Bock mehr, ich drehe jetzt um und ich gehe einfach wieder so scheiß drauf.
Ja, definitiv. Also, das durchaus, ja. Was ganz schwierig war, war dann, wo man die Straße gesehen hat. Du denkst, du bist gleich da, dann kommt dir aber ein Kopf, nur weil ich an der Straße bin, heißt es so lange nicht, dass ich irgendwo in der Zivilisation bin oder dass ich den Rückweg geschafft hätte, weil du fährst ja auch noch Stunden beim Auto. Kannst aber wenigstens sitzen und so ist es nicht. Aber das, was wirklich fordert, ist, du siehst die Straße und du brauchst aber noch mehrere Stunden, bis du da bist, weil du einfach so weit siehst, das gibt's hier gar nicht in Deutschland. Du siehst so unendlich weit und das dauert so unendlich lang, da Fortschritt zu machen und nach 2 Stunden siehst du immer noch, die Straße sieht immer noch gleich aus und dann hast du einfach keinen Bock mehr. Da tun dir die Füße weh, du guckst deinen Füßen beim Laufen zu und ja, das wird immer anstrengender, je näher du eigentlich dann zurück bist. Also zumindest war es für mich so. Ich weiß nicht, ob es die anderen genauso empfunden haben, aber ich war immer genervter, je näher ich ans Ende kam, weil es halt einfach ewig gezogen hat.
Vor allem, wie du sagst, man sieht was in der Entfernung, aber man kommt nicht näher.
Aha.
Und das ist natürlich dann dieses, oh, jetzt laufe ich schon eine Stunde und jetzt kommt diese Scheißstraße immer noch nicht näher. Und wie du sagst, ja, mental natürlich auch sehr,
Ja.
sehr anstrengend, ja. Und ich habe überhaupt nicht gefragt, das fällt mir nämlich jetzt ein, also wie war denn die Temperatur? War es kalt oder war es heiß oder wie war das Wetter so?
Die Temperatur war eigentlich perfekt. Das Ergebnis guter Planung könnte man jetzt behaupten oder Zufall könnte man munkeln. Wetter war gut, also wir hatten vielleicht nachts, was hatten wir, 10 Grad oder so, tagsüber vielleicht 20. Auf dem Rückweg kam mal die Sonne raus, da wurde es ganz schön warm, aber nichts übermäßig Forderndes. Also manche sind ja auch im Sommer gegangen, das würde ich mir nicht unbedingt antun wollen, aber das war eigentlich fast noch ideal. Wir hatten, oder ich zumindest, ich will ja nicht immer für die anderen mitsprechen, ich hatte einen kleinen Panikanfall kurz vorm Rückweg, weil es hat draußen angefangen zu regnen. Und ich habe schon gesehen, wie wir uns 10, 11 Stunden klatschnass durch den
Oh.
Regen zurückkämpfen. Und der ganze Boden ist so lehmig, da würdest du überall kleben. Ich habe mir schon die größten Horrorvorstellungen ausgemalt. Aber wo wir draußen waren, hat es dann aufgehört zu regnen. Das war ziemlich gut, ja. Doch wieder mehr Glück als alles andere.
Es war ein Zeichen.
Weißt du, du bist in der Steppe, wo es eigentlich nie regnet, geringe Luftfeuchtigkeit, wir kommen, es regnet.
Ja,
War
Fluch und
unglaublich, ja.
Segen. Fluch und Segen, ja.
Ja.
Je nachdem, wie man es nimmt, ja. Und genau, ihr seid dann quasi heile wieder angekommen, Gott sei Dank. Aber seid ihr dann direkt wieder nach Hause geflogen oder seid ihr noch ein paar Tage geblieben?
Nee, wir sind noch über eine Woche noch länger geblieben. Wir haben noch mehr gemacht im Land. Also, wir haben nicht so viel gemacht. Das klingt jetzt falsch. Wir waren nicht so wahnsinnig aktiv, wie man das normalerweise auf dem Trip ist, aber wir haben noch anderthalb Wochen oder so dort verbracht, ja.
Wow, weil ich habe eben gedacht, ihr hättet das nur speziell diesen Trip eben gemacht und so ein, zwei, drei Tage, zack und wieder zurück. Aber gut, wie lange war denn so die Erholungs-, also wie lange musstet ihr euch denn von diesem Buran-Trip erholen generell danach?
Also die restliche Woche, das waren, oh, lass mich lügen, vielleicht noch 4 Tage, die wir da in der Nähe waren, relativ in der Nähe. Da haben wir natürlich erstmal ganz langsam gemacht, um uns auszukurieren, weil wir wollten natürlich in der zweiten Woche noch was haben vom Trip. Die Erholungsphase haben wir auf jeden Fall gebraucht. Uns kam zugute, dass das Essen sehr günstig und gut ist dort. Das heißt, wir konnten uns dann mit entspannenden Tätigkeiten beschäftigen. Und ja, dann war's. Ich glaube, wir waren alle ein bisschen angeschlagen über die ganze Dauer, aber in der zweiten Woche konnten wir dann auch wieder was machen.
Ja, Gott sei Dank, weil wenn das, also ich stelle mir das auch immer schwierig vor, wenn du in so einem Land, sage ich jetzt mal, wirklich einen schwereren medizinischen Notfall hast.
Ja, das ist vor allem in der Steppe draußen keine Option. Da hast du ein echtes Problem.
Aber auch generell meine ich, sei das jetzt eine verschleppte Erkältung oder eine Lungenentzündung oder solche Dinge halt und
Ja, wobei,
Medikamente.
da sag ich mal noch lieber in Kasachstan, wie zum Beispiel, wo wir in Mauretanien waren. Also in Mauretanien wäre es ganz schwierig geworden. In Kasachstan, das wirkt eigentlich, klar, Post-Sowjet-Romantik überall, aber das wirkt eigentlich schon recht modern. Zumindest äußerlich.
Was habt ihr denn noch so gemacht dann in Kasachstan? Also wie können wir uns da so die anderen Lost Places vorstellen, die es dann noch so gibt?
Ist schwieriger wie jetzt zum Beispiel Belgien oder so, klar. Die sind relativ geplündert, wenn sie nicht bewacht sind, weil eben auch Baustahlgeld ist, Geld wert ist. Dort in der Nähe um Baikonur gab es dann nicht mehr so wirklich viel. Und auch um die Stadt rum, wo wir dann den Rest verbracht haben. Also wir haben nochmal einen Inlandsflug gemacht. Nach der Woche sind praktisch zurück zum Ausgangsflughafen und haben da noch die Woche verbracht. Und von dort aus mussten wir zu den spannenden Spots auch nochmal knapp 6 Stunden wieder in die Steppe reinfahren. Und da hat es dann eben einige russische Anlagen, Radarstationen und sowas. Aber auch da war vieles entweder abgerissen oder eine Satellitenschüssel, die ich unbedingt machen wollte. Die hat mir einer von den Jungs hat die recherchiert. Das war so eine Vierlings-Satellitenschüssel, also 4 Schüsseln auf einem Stiel. Und dieses Foto wollte ich unbedingt haben, weil diese Schüssel so wirklich außergewöhnlich ist. Und als wir an der Schüssel ankamen, ungelogen, da standen 2 oder 3 Kasachen vor einem großen Feuer. Das hat schwarz gequalmt und die haben da halt ihre Kabel gerade reingeschmissen, um die Isolierungen zu verbrennen und die Schüssel war weg.
Oh,
Komplett.
shit.
Ja, da Ist dann schwierig, wenn du da vorbeifährst und nur traurig gucken kannst.
Ja.
Ja, aber eine andere Schüssel war dann noch vorhanden. Die haben da auch, da habe ich einen guten Shot davon bekommen. Der ist auch schon online jetzt seit einer Weile, mit den Sternen im Hintergrund. Das war dann wenigstens ein Bild, das wir aus diesem 6 Stunden hin und nochmal 6 Stunden Zurücktrip hinbekommen haben, ja. Aber es ist schon ziemlich, ja, Lost Place technisch nicht ganz so einfach.
Ja, und wahrscheinlich komplett anders als jetzt in Europa, weißt du, dass man sagt, eingerichtete Häuser oder eingerichtete Fabriken, keine Ahnung, also.
Ja, das haben wir da so nicht gefunden. Also, was natürlich da zu finden ist, sind etliche sowjetische Militärspuren, zum Beispiel Raketensilos und so auch in der Steppe. Aber die musst du auch erstmal finden. Und zum Beispiel im Baikonur hätte es noch einiges gegeben, das man erkunden konnte, aber das ist einfach nicht drin. Wenn du da rausläufst, dann läufst du nicht noch links und rechts von der Straße mal zwei, drei
Ja.
Kilometer noch links und guckst da noch und machst da noch in Ruhe Fotos. Das geht dann einfach nicht mehr. Und länger Zeit in der Steppe einplanen ist auch schwierig, weil dann geht dir das Wasser aus, du kannst irgendwann nicht mehr Wasser tragen. Von daher, da wird sich fast ein zweiter Trip lohnen, um andere Sachen zu machen, die da noch in der Nähe sind.
Ja, ich denke auch eben, dass es sehr schwierig ist, wenn du dann eben entweder länger Zeit einplanst und sagst, okay, ich nehme jetzt auf der Reise zur Buran diese ganzen anderen Sachen noch nebenbei mit auf meinem Weg. Oder wie du sagst, man sagt halt einfach wirklich, neben, das ist jetzt so Main und dann sind wir irgendwann nochmal zweites Mal dort und machen alles andere eben.
Ja, man kriegt es natürlich, wenn man jetzt einmal da war, hat man gewisse Erkenntnisse gesammelt. Und mit
Genau.
diesen Erkenntnissen könnte man vielleicht auch die eine oder andere Sache bei einem Revisit angehen. Aber ob ich den zweiten Besuch wirklich machen würde, weiß ich noch nicht. Aber dann würde ich mehr links und rechts auch machen wollen. Aber da bei diesem ersten Trip war es eben einfach nicht möglich.
Ja, und die andere Frage ist, ob du jetzt natürlich auch noch diesen Reiz hast. Weißt du, jetzt hast du so dein Traumding besucht, deinen ultimativen Traumspot und diese ganze Arbeit auf dich genommen und ob du dann jetzt nochmal einen Anreiz hast und sagst, ja, ich würde jetzt nochmal nach Kasachstan, ist die andere Frage.
Dazu muss ich sagen, eigentlich schon, weil du warst dann da und danach geht zumindest ist aus fotografischer Sicht die Krise los, weil du siehst dann, oh, der hat einen besseren Shot. Der hat das gemacht, das habe ich nicht. Der war da drin,
Klassiker.
das war cool, da war ich nicht drin, das muss ich alles noch machen. Und dann bin ich erstmal in die Vollkrise gefallen, so nach 2, 3 Wochen, wo die das ist, weißt, du vergisst die Strapazen. Du läufst dahin und du fluchst und du sagst nie wieder und wie konntest du so doof sein? Und wenn mich jetzt die Security erwischt, das ist mir auch egal, dann muss ich nicht zurücklaufen. Und dann bist du wieder draußen, hast das vergessen und du denkst dir, ich muss nochmal hin, ich muss nochmal hin, ich brauche den Shot noch, ich brauche das noch, ich muss das noch angucken, hier ist noch was offen, da ist noch eine Rakete in der Wüste. Ja, und dann stehst du da, weißt du, was machst du jetzt? Aber ja, wie die Jungs jetzt zu mir sagen würden, jetzt muss ich mich erstmal beruhigen und dann sieht man 2 Jahre, 3 Jahren mal weiter.
Genau, erstmal von der Hysterie wieder abfallen, ja. Aber
Richtig, ja.
das ist total verständlich, weil, wie du sagst, dann sieht man bei irgendjemand anderes was und denkt sich, ja, scheiße, das habe ich gar nicht gesehen oder keine Ahnung, voll das geile Motiv oder ach, cool, da war irgendwie dies und das, ja.
Ja,
Und
richtig.
das ist eben kein Spot, wo man mal eben morgen wieder sagt, ach ja, nächstes Wochenende, kein Problem, fahre ich hin, ja, und hol mir den Shot oder guck mir das an, ja.
Ja, richtig, ja. Aber ich muss fast sagen, ich war hinterher fast noch aufgekratzter und gehypter wie vorher um den Spot herum. Also die Begeisterung für den Spot ist noch gewachsen hinterher dann.
Ja, weil das wahrscheinlich dann auch alles gesackt ist irgendwie, weißt du, so
Ja.
währenddessen bist du ja natürlich immer, dein Gehirn rattert, du bist körperlich am Ende, du hast so viel um dich rum, da hast du eigentlich gar nicht so Zeit, mal das wirklich sacken zu lassen und
Ja,
wirklich in
du
dich zu
bist voll
gehen und zu
überfordert,
sagen,
ja.
genau, und zu sagen, hey Jungs, wir sind so krass, wir waren jetzt da dort und haben das durchgezogen und dieses Space Shuttle und diese Rakete einfach gesehen, ja.
Ja, ich habe mir das auch so vorgestellt, wenn wir aus der Wüste draußen sind an der Straße, dann wird gejubelt und dann ist es mal Party, aber ich wollte einfach von nichts mehr was wissen.
Und es war wahrscheinlich noch Glück, dass ihr nicht untereinander eine Schlägerei oder so angefangen habt, einfach
Hey, so
aus
war es jetzt
Frust,
nicht.
ja.
Also wir haben uns ja schon gut verstanden. Es gab auch keinen Stress untereinander. Also da funktioniert die Gruppe gut. Aber da ist es dann schon der Punkt, wo du denkst, okay, ich brauche mal eine Weile Pause.
Ja,
Ja.
nee, verständlich. Auch vor allem, weil ihr ja nicht nur diese paar Tage unterwegs wart, sondern auch gleich und länger, ja,
Ja,
am Stück.
das hinterher war dann gechillt, das war dann kein Problem mehr. Am nächsten Tag war die Welt wieder in Ordnung.
Ja, klar, wenn du auch ausreichend schläfst und dann isst du gescheit, weißt du, so.
Ja.
Jeder kennt das auch, wenn er irgendwie mal auf einer Tagestour war oder so und man ist dann irgendwo abends im Warmen und isst schön und schläft in einem weichen Bett, so, das tut manchmal wirklich sehr gut. Hat eine warme Dusche wahrscheinlich auch noch, ja.
Ja, wo man dann abends zurück war und dann ein Zimmer hatte und so sich mal hinsetzen konnte, den scheiß Rucksack los, oh, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, den Rucksack dann los war und man dann ins Restaurant ist, das war dann schon richtig cool, ja.
Und dann merkt man erst wieder, wie gut man es eigentlich hat, gell?
Ja, richtig.
Es ist echt oft so, dass
Aber
man sich denkt.
das hat man vor Ort schon gemerkt. Also wo ich dann merkte, ich werde auch krank, da bin ich ein bisschen resigniert auf meinem Schlafsack gesessen und dachte mir, das Bett, in das ich mich jetzt normalerweise legen würde, wenn ich frei hätte, das ist so weit weg. Da warst du dann schon ein bisschen, da denkt man sich dann schon, wie, ja, wie bin ich hierher gekommen?
Ja, sag ich ja, weil das wird einem erst dann bewusst, ja. Und das ist genau dasselbe, wie wenn du irgendwo unterwegs bist und du bist einfach bis auf die Knochen nass, ja. Und den ganzen Tag in deinen nassen Klamotten und dann kommst du abends total eingesaut von dieser Tour nach Hause und stellst dich erstmal eine halbe Stunde unter diese heiße Dusche und du bist einfach so dankbar, erstens mal, dass du überhaupt eine Dusche hast, ja, und zweitens, dass du eine Dusche mit einem heißen Wasser hast, wo du dich jetzt schön da aufwärmen kannst und dann in einen schönen Flanellpyjama schlüpfen kannst, in dein weiches Bett
Ja.
liegen. Oh, das ist das Allerbeste, dieses Gefühl.
Ja,
Das ist so
definitiv.
toll und das tut so gut.
Ja.
Nach so einem Trip auf jeden Fall, ja. Ja, weißt du, was ich mit dir auch noch besprechen wollte? Und zwar habe ich da dieses Thema jetzt eigentlich geplant ans Ende so gesetzt, weil das schwirrte mir natürlich, habe ich dir im Voraus schon gesagt, das schwirrte mir jetzt die ganze Zeit auch so im Kopf. Und ich wollte diese schöne Geschichte jetzt nicht mit dieser traurigen Geschichte versauen irgendwie, ja, weil der ein oder andere hat das ja mitgekriegt, dass es ja dieses Jahr einen Todesfall auf dem Weg zu Buran gab. Genau. Und weißt du noch genau, was da passiert ist? Also ist eine Gruppe von zwei Urbexern hin und einer ist dann eben auf diesem Weg gestorben oder hatte einen medizinischen Notfall.
Ich weiß leider natürlich nichts mit Sicherheit. Ich weiß nur, dass die Medien oder Russland hat veröffentlicht, er wäre an Dehydration gestorben. Und das Einzige, was ich dazu mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ein Bekannter auf Instagram das so dementiert hat oder gesagt hat, die Berichte würden nicht stimmen. Klargestellt wurde es aber auch nicht. Von daher kann ich dazu eigentlich gar nichts wirklich sagen, was nicht Spekulation wäre.
Weil ich stelle mir das eigentlich total, also ich war ein bisschen traurig tatsächlich, als ich das so gelesen habe und dachte mir, das ist eigentlich total schrecklich. Ja, du planst einen coolen Trip, du denkst dir, hey, wir machen das jetzt, dann gehen wir dahin und nehmen diese ganzen Strapazen auf uns und dann passiert dir eben sowas und du fährst dahin zu zweit und du kommst alleine zurück. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem überhaupt passieren kann.
Ja, das ist sicherlich nicht, dann nicht einfach für die Begleitung, ja.
Und
Und natürlich
ich
auch für die
finde,
Angehörigen, wenn dann,
ja,
die Person nicht zurückkommt.
und ich finde, das macht auch wieder sehr eindrücklich, wie gefährlich das eigentlich sein kann, diesen Schritt dahin zu wagen, ja.
Ja, das Problem ist halt, wenn du da draußen, ob es einer war oder nicht, wenn dir da draußen was passiert, bis du Hilfe geholt hast, dauert das halt lange. Und die Zeit fehlt dir halt, ne? Hier rufst du einen Rettungswagen, dann dauert das vielleicht 20 Minuten, dann bist du versorgt. In der Wüste dauert das halt Stunden, bis du jemand herkriegst.
Weil
Und das ist halt ein Problem.
ich habe mich das auch gefragt, so wie kam das dann dazu? Also ob das auf der Strecke quasi passiert ist und er ist dann einfach weitergelaufen, weil es gibt keine andere Möglichkeit, außer derjenige, dem es jetzt noch gut geht, der muss jetzt einfach dahin laufen, muss sagen, hey Leute, okay, scheiße, ich bin jetzt hier, ist mir egal, was passiert, aber mein Freund hat einen Notfall und ich bin jetzt irgendwie 3 Stunden gelaufen oder keine Ahnung. Also das ist ja auch wieder so schlimm.
Ja, das wäre dann wohl vermutlich die einzige Möglichkeit unter Umständen, ja.
Und dann ist dir natürlich auch die Konsequenz egal, ja, was da passiert.
Ja, das ist dann zweitrangig.
Genau, also das wäre mir dann, glaube ich, auch vollkommen egal. Und wie du schon sagst, das ist halt dann wirklich brutal, weil du weißt, okay, ich muss jetzt ein paar Stunden vielleicht auf mich nehmen und du denkst die ganze Zeit, ich hoffe, es wird irgendwie gut ausgehen oder dass man halt was machen kann irgendwie und dass auch jemand hilft vor allem, ja. Weil ich meine, es könnte auch sein, dass die sagen, ja, interessiert uns doch nicht, so juckt uns nicht, Pech gehabt, ja.
Na, das weiß ich nicht. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ich sag mal, ein gewisses Risiko hast du immer, weil egal was du tust, kannst auch durch den Holzboden brechen in irgendeinem Maison in Frankreich. Kann auch passieren. Dann ist es vielleicht schon zu spät, bis dir überhaupt bald der Rettungsdienst da ist, auch wenn er schnell kommt.
Ja, je nach Unfall natürlich, ja. Aber sind natürlich die Gegebenheiten ein bisschen anders als jetzt mitten in der Steppe. Und es gab ja auch schon den Fall, dass jemand aufgrund von Spionage verhaftet worden ist dort.
Diese Fälle gab es, aber ich weiß nicht, ob das in Baikonur passiert ist. Das weiß ich gerade nicht.
Ich glaube ja. Ich glaube, da gab es auch mal einen Podcast darüber beim Greg, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber das ist wohl schon passiert. Aber wie gesagt, ich bin sehr glücklich, dass ihr alle gesund zurückgekommen seid. Ich bin sehr glücklich, dass ihr euch diesen riesengroßen Wunsch erfüllt habt und das wirklich alles live erleben konntet.
Ja, das hat mich auch gefreut.
Ja, das glaube ich.
Dieser Spot, das ist wie, man wächst mit seinen Aufgaben. Früher war der Spot, früher hast du Belgien den Kühlturm gesehen und dann dachte ich mir, der Spot ist cool, aber da werde ich wahrscheinlich niemals hinkommen. Mhm. Ein paar Jahre später war das halt die Buran und dann stehst du davor. Das ist dann definitiv ein erhebendes Gefühl und dann gehst du tausende Male durch deine Handybilder, weil du es selber nicht glauben kannst, dass du da warst, dass man praktisch diesen legendären Spot dann doch persönlich gemacht hat, ja.
Wie waren denn so die Rückmeldungen von den Leuten, die du kennst, als ihr zurückkommt und das wirklich durchgezogen habt?
Ja, unterschiedlich. Also stellenweise wurde ich für verrückt erklärt. Hauptsächlich von Leuten, mit denen ich weniger zu tun habe. Familie und so hat es eigentlich, ja, unterstützt wäre es vielleicht. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Also die haben das eigentlich ganz cool weggesteckt und akzeptiert. Oder mir das entsprechend auch zugetraut, dass das klappt. Natürlich gab es da die ein oder andere besorgte Äußerung, aber das war jetzt eigentlich nicht so. Ich habe es nicht so dramatisch wahrgenommen. Sag mal so. Mhm.
Reisende soll man nicht aufhalten, oder?
Ja, quasi. Also die mich wirklich kennen, wissen, dass sie mich eh nicht aufhalten können. Und haben offenbar genug Vertrauen, um nicht in völliger Panik auszubrechen.
Nee, und ich meine, ihr, wie gesagt, ihr seid ja jetzt nicht irgendwie, ja, beim Saufabend zusammengesessen, ey, wir machen das jetzt, weißt du, so, ohne irgendwas. Ja, und wie gesagt, ihr habt ja auch einiges, wie wir jetzt gehört haben, einiges dafür getan und entsprechende Maßnahmen getroffen, bevor ihr diesen Trip überhaupt gestartet habt, ja.
Ja, also da ist die Vorbereitung ist natürlich essentiell. Ich empfehle keinem, das zu tun. Und erst recht empfehle ich keinem, das unvorbereitet zu tun. Das kann dann echt in die Hose gehen. Ich denke, die Hausaufgaben haben wir gemacht. Und dann hat sich es eben auch, kam die Belohnung auch.
Das wäre sowieso das allerletzte Kapitel, das ich noch hier offen hätte. Ja, was ist denn so dein persönliches Fazit aus der ganzen Sache, das du gezogen hast?
Ein Fazit. Ich weiß nicht, ob ich daraus wirklich ein Fazit ziehen kann. Das ist jetzt eine gute Frage und ich bin so unvorbereitet drauf.
Spontan, was dir einfällt.
Also die Feststellung ist, danach geht das Urbex-Leben weiter. Man hat sich natürlich vorher schon mal Gedanken gemacht, was kann danach kommen und so. Weil man denkt sich, dann spektakulärer wird es nicht, aber ich habe es festgestellt, die Motivation ist ungebrochen groß, andere Sachen auch noch zu machen. Und das Interesse an kleineren Spots ist für mich zumindest auch nicht gesunken dadurch. Von daher war es jetzt nicht der Schlussstrich unter dem Hobby, wie ich es zwischenzeitlich mal überlegt hat.
Oh nein, das ist nämlich immer das, was ich mich so oft gefragt habe. Ja, wenn du jetzt, wie bei dir als Beispiel, wenn du wirklich einen Traumspot hast, ja, und dann hast du aber deinen oder diesen ultimativen Traumspot erreicht und gesehen, ja. So, was kommt danach?
Ja, es ist wie schon der Vergleich mit dem Kühlturm. Danach hat man irgendwie, danach ist das Entdeckerleben eigentlich nur noch bunter geworden. Klar ist es mit der Buran schwieriger, sich vorzustellen, dass noch was Besseres kommt, aber es gibt natürlich trotzdem noch genug Sachen, die man machen kann. Und vielleicht gibt es dann irgendwann, ja, wir haben ja eigentlich schon, das kann ich jetzt nicht verraten, aber wir haben schon wieder größere Ziele im Kopf, die vielleicht irgendwann nächstes Jahr kommen, ganz anderer Art. Und vielleicht wird es ja, wenn das klappt, dann haben wir wieder was Großes gemacht. Vielleicht schlechter vergleichbar, aber ähnlich cool. Und danach finden wir vielleicht wieder was und so geht's immer weiter.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Dadurch, dass ihr jetzt eigentlich euren Traumspot erreicht habt, ja, habt ihr euch schon einen neuen rausgesucht? Oder seid ihr jetzt erstmal so, dass ihr sagt, so nee, passt alles, brauchen wir jetzt nicht unbedingt?
Nö, also wir sind schon, denke ich mal, voll aktiv gerade auch am Suchen, was man wieder machen könnte. Den Traumspot habe ich jetzt gerade nicht. Es sind eigentlich mehrere Spots, die ich jetzt gerne machen würde. Von daher, wie gesagt, einen größeren Trip haben wir vor, aber das kann ich jetzt noch, solange es nicht ernsthaft geplant, gebucht oder überhaupt nur erörtert ist, ob es wirklich machbar ist, kann ich jetzt dazu mal, ich sage jetzt mal in der Öffentlichkeit nichts sagen. Aber an so klassischen, ich habe gerade ein Faible für Satellitenschüsseln entwickelt, da habe ich ein paar Kohle im Auge. Gut, es ist jeder nach, wo ist das eine Teil, wo gerade jeder hinrennt? Armenien, Georgien?
Irgendwo da bestimmt, ja. Ich kenne dieses Bild, ja.
Ja, da war Shaiwa drin und dann sind doch etliche hingegangen. Die fand ich cool, die finde ich jetzt gerade nicht mehr ganz so reizvoll, weil es doch sehr viele da waren. Aber ja, es gibt genug. Es gibt mehr, als man mit seiner Freizeit machen kann.
Also die Idee geht nicht aus.
Die Ideen gehen nicht aus, nein. Definitiv nicht.
Und wer weiß, was noch entdeckt wird, weißt du, vielleicht ist dann da nochmal so der ultimative Traumspot für euch dabei.
Richtig, und du weißt auch nicht, was in Zukunft noch ein Lost Place wird. Vielleicht geht ja SpaceX pleite und wir können da irgendwie...
Oh ja. Oder die Area 51 oder so, das wär's doch.
Zum Beispiel, dann sehen wir echte UFOs.
Ja, oder so diese so billige Papp nachgebaut, weißt du, so aus Karton irgendwie, total billig, ja.
Das Studio, auf dem die Mondlandung gedreht wurde.
Ja, nein, genau, das wird da dann gezeigt, unter anderem, das kann man da entdecken. Und irgendwelche Elon Musk-Klone wahrscheinlich. Also, Aha. Ja, das wäre mal vielleicht kein Traumspot, wo ihr rein könnt, aber es versuchen hinzufahren, das wäre mal was für euch vielleicht. Von der Aufregung her, weißt du.
Ja, ich glaube, das ist mir dann doch ein bisschen zu heiß, ich weiß nicht. Ich habe natürlich keine Praxiserfahrung in Amerika, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Amerikaner noch ein bisschen, ja, das ein bisschen enger sehen, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, keine Spekulation.
Man kennt da so das ein oder andere Video, das ist ja so ein bekannter Trend irgendwie, so, wir fahren zu Area 51, ja. Und ein paar Leute, musst du mal bei YouTube eingeben und das angucken, die alleine diese Straße entlang fahren und dann kommen halt irgendwie schon bewaffnete Militärs auf die zu und passen die halt an der Straße schon ab, ja.
Ja.
Und richtig, richtig, richtig krass. Also da ist die Buran wahrscheinlich Fliegenschiss dagegen, ja, so auch alles easy, aber da, boah, schon anderes Kaliber, ja.
Ja, wer weiß. Ja. Ich weiß es natürlich nicht, in wie wir empfangen worden wären, wenn sie uns erwischt hätten, das kann keine Ahnung, aber ja.
Ja, naja, alles gut gegangen. Na, das war jetzt eine sehr, sehr, sehr tolle, interessante Geschichte und ich kann es nochmal sagen, ich bin so froh, dass ihr dort wart, der, wie gesagt, weil ich unbedingt mal mit jemandem aus erster Hand sprechen wollte, der das wirklich alles durchgemacht hat und erlebt hat. Und nochmal für alle, ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gefallen und interessiert vor allem. Und was ihr mega krassen Dudes, wie ich euch immer nenne, noch so erleben werdet, also ich bin sehr gespannt, weil ihr immer für eine Überraschung zu haben seid, finde ich. Was man so auf Instagram sieht bei euch.
Ja, das freut mich doch.
Ja, ich oute mich als ein kleiner Fan hier von euch, ja.
Sehr schön.
Und natürlich Grüße an den Sepp noch und an mit Yaluda Roofs wart ihr noch unterwegs, glaube ich.
Jawohl.
Jawohl, auch liebe Grüße da draußen an ihn natürlich. Und vielleicht hören wir beide uns noch ein zweites Mal, wenn es wieder neue Abenteuer zu erzählen gibt hier.
Ein drittes Mal dann schon.
Stimmt, ein drittes Mal. Ein drittes Mal ist es ja dann. Mein Gott, ich bin jetzt von dieser Geschichte so geflasht, dass ich sehr viele Gedanken in meinem Kopf habe. Und es geht mir jetzt dann ähnlich wie dir, wenn das alles gesagt ist, diese ganze Erzählung, dass ich wieder auf dem Sofa liege und mir denke, hey, die sind so verrückt einfach, die sind so extrem, dass sie das durchgezogen haben.
Unglaublich. Ich glaube, es gibt noch Verrücktere. Es gibt, glaube ich, noch Verrücktere.
Ja, mit Sicherheit, weil man sieht es ja an Shai.
Shai.
Genau. Und da denke ich mir auch immer jedes Mal, ich hätte so gerne diese Fuck-it-Einstellung, weißt du, so einfach alles egal machen, ja, krasse Orte irgendwie da mal mit dem Zug ein bisschen spazieren fahren.
Ja, das reizt mich auch mit dem Zug, aber Shai ist natürlich, bei ihm klappt's, aber der Grat zwischen Genie und Wahnsinn ist natürlich schmal.
Genau, ja, und das, ja. Vor allem, es sieht dann immer alles easy peasy aus, weißt du, so wie eben jetzt als Zuhörer denkt man sich, ach ja, da zu bohren und so, das ist ja alles eigentlich gar nicht so schwierig, weißt du, so kann man schon machen, ja, aber das dann live zu durchleben,
ja, gut, in live gestaltet Lieber. Sich alles immer noch mal ein bisschen unerwarteter und anders, ja.
Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr herzlich, dass du das überhaupt heute möglich gemacht hast. Einer meiner großen Wünsche hier zu erfüllen, ja, dafür muss ich auch mal ein Danke sagen, weil, wie gesagt, das war ein sehr, sehr, sehr großer Wunsch, seit frühen Beginn diesen Podcast, das mal eine Folge über die Buran zu machen. Und ja, wie gesagt, folgt gerne bei Instagram. Ich verlinke natürlich nochmal das Profil. Und seid mal gespannt, was es hier noch für neue Abenteuer zu sehen gibt. Mein Lieber, dann bedanke ich mich und sag Tschüss.
Tschüss.